ARD.
Irgendwie habe ich dann gemerkt, dass der einzige Weg, um meine Mutter zu verstehen, also ich hatte ungefähr 12 Versuche gemacht, dieses Buch zu schreiben. Ich wollte eine Liebeserklärung an meine Mutter schreiben. Ich wollte sie verteidigen und ich wollte sie in ein gutes Licht rücken. Und diese Liebeserklärungen sind jedes Mal brachial den Bach runtergegangen. Mein Lektor hat mich immer angerufen und hat gesagt, Andrea, das ist alles andere als eine Liebeserklärung. Da ist immer noch so ein Groll. Du musst den Groll irgendwie loswerden. Ich war wirklich überrascht, weil ich dachte, ich hätte diese Beziehung gut verarbeitet und ich hätte zu der Liebe zu meiner Mutter zurückgefunden. Und habe dann angefangen, mich mit der Biografie meiner Mutter auseinanderzusetzen.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzzahler und Stefan Oschwart.
Orte und Worte, und wir haben auch mal wieder in unser Wohnzimmer eingeladen, nämlich in die RBB Dachlounge in den 14. Stock hier bei uns im Fernsehzentrum. Da hat RBB 24 Inforadio seinen 30. Geburtstag gefeiert. Das ist kein Kindergeburtstag mehr. Nee. Und Orte und Worte und andere Podcasts live auf die Bühne gehoben. Nadine war dabei, zusammen mit Andrea Sawatzki. Die kenne ich vor allem als Schauspielerin.
Ja, genau. Da ist natürlich, die meisten kennen sie als Schauspielerin, war lange Tatortkommissarin und hat in etlichen Fernsehfilmen mitgespielt und dann unter anderem in diesen Familie Buntschuh-Filmen.
Hattie.
Genau. Die basieren aber ja auch, die meisten dieser Filme jedenfalls, auf Romanen, die sie geschrieben hat. Sie schreibt eben auch schon lange Romane. Und ihr letzter Roman, Brunnenstraße, das ist ein ziemlich schonungsloser Roman über ihre eigene Kindheit, autofiktionale Literatur. Sie kam auch ziemlich gut an bei der Kritik. Also sie hat über ihren Vater geschrieben und über dessen Alzheimer-Erkrankung und wie sie ihn schon als junger Teenager pflegen musste, weil die Mutter als Krankenschwester eben auch immer gearbeitet hat. Und das, ja, ging ziemlich an die Nieren, die ganzen Belastungen natürlich, die psychischen, dann den Hass, den sie entwickelt hat, nicht nur auf den Vater und auf die Mutter, aber auch vor allem auf sich selbst. Darüber hat sie also geschrieben in Brunnenstraße. Und der neue Roman, Biarritz heißt er, der ist jetzt quasi die Fortsetzung, also die Geschichte der Mutter.
Biarritz kenne ich als ziemlich schönen Ort an der französischen Atlantikküste. Spielt das Buch da?
Da war ich übrigens mal. Krasse Wellen, kann ich dir sagen. Daran kann ich mich noch erinnern. Ob das Buch da spielt? Jein. Also es hat mit der Jugend zu tun, mit dem Mutter-Tochter-Verhältnis, mit Sehnsüchten, mit Erinnerungen. Aber ich will das jetzt noch nicht verraten. Wir haben natürlich auch darüber gesprochen.
Jetzt geht's also um die Mutter, hast du gesagt. Ich habe das so verstanden, dass Andrea Sawatzki in Brunnenstraße die Geschichte ihrer Familie, ihrer Kindheit aufgeschrieben hat. Wenn das hier eine Fortsetzung ist, also wieder aus ihrem eigenen Leben?
Ja, die Hauptfigur heißt zwar Hannah, ist aber eigentlich Andrea. Es ist ihre Geschichte, mit ein paar literarischen Freiheiten natürlich. Ja, und erzählt wird das Leben einer Frau in den 50er, 60er Jahren in der Bundesrepublik. Die ist eben Krankenschwester und verliebt sich in einen viel älteren verheirateten Mann, ja, und wird schwanger von ihm. Und das Ergebnis ist eben dann Hannah bzw. Andrea. Und es wirft einen Blick auf die Situation von alleinerziehenden Müttern damals. Und insofern ist das auch das Porträt einer Frau, die ein bisschen durch die gesellschaftlichen Umstände damals auch wieder in so eine Beziehung zu einem Mann zurückgedrängt wird.
Also aber es sagt ja auch was über die Zeit, ne?
Es sagt wahnsinnig viel über die Zeit und über die gesellschaftlichen Umstände. Wie schwierig es eben war, wirklich so ein unabhängiges, selbstbestimmtes, freies Leben vielleicht zu führen für Frauen wie Andrea Sawatzkis Mutter. Ja, und irgendwann ziehen eben Mutter und Tochter doch zu dem Mann und kurz darauf wird er eben schon sehr krank und das ist so eine Zeit, die ist ganz bleiern und düster. Das ist eben jetzt die andere Seite der Geschichte und die Rahmenhandlung ist, die Mutter ist mittlerweile auch in einem Pflegeheim, Andrea ist aber mittlerweile erwachsen und ja, schaut eben nochmal auf diese ganzen Verhältnisse und fragt sich auch, warum gibt es dieses große Schweigen zwischen ihnen? Da ist noch ganz viel Schuld, ganz viel Groll und ja, dem geht sie nach. Und darüber hat sie auch übrigens sehr offen gesprochen auf der Bühne.
Kann ich mir vorstellen, so wirkt sie auch sehr offen. Und gesprochen hat sie mit Nadine auf der Bühne in der Dachlounge in unserem RBB-Wohnzimmer.
Ja, vielen Dank. Ich darf Sie auch noch mal ganz herzlich hier begrüßen in der Dachlounge vom RBB. Ich freue mich, dass Andrea Sawatzki bei mir ist mit ihrem neuen Roman. Biarritz heißt er. Ich hätte mich natürlich sehr gerne, also weil wir laden ja Autorinnen und Autoren an Orte ein, die mit den Romanen zu tun haben. Ich würde wahnsinnig gerne jetzt am Strand in Biarritz mit Ihnen sitzen.
Das wäre natürlich eine Verlockung gewesen.
Das wäre aber wirklich der Hammer, aber immerhin haben wir hier Weitblick. Also man kann sich ein wenig mit viel Fantasie einbilden, dass da hinten der Ozean ist.
Und wir haben Zuschauer.
Und wir haben, genau, was kann man sich Schönes
vorstellen.
Genau. Ja. Wo gehen Sie denn normalerweise hin, wenn Ihnen mal nach Weitblick ist in Berlin?
Nach Schenkenhorst mit den Hunden oder in den Wald?
Schenkenhorst kenne ich gar nicht.
Ja, das ist sehr, sehr schön. Das ist so eine gute Stunde von Berlin. Man kommt jetzt auch gerade ein bisschen schlecht hin. Das liegt hinter Kleinmachnow, Teltow. Da ist gerade auch so eine Sperrung. Also man braucht ein bisschen länger.
Okay, Sie wollen jetzt die Leute abschrecken, dass Sie da jetzt hinfahren.
Ja, sind tatsächlich dieses Jahr sehr viel weniger Hundeausführer als sonst unterwegs, was uns natürlich gefällt. Weil unser großer Hund, unser Carne Corso-Mischling, ist ein Mädchen, die ist am liebsten allein, die hat es schwer mit anderen Hunden. Insofern ist es entspannter, wenn sie keine anderen Hunde sieht. Das meine ich damit. Nicht, dass ich keine anderen Hundebesitzer mag. Also es ist immer ein bisschen stressig mit ihr.
Wie viele Hunde haben Sie? 2?
Wir haben jetzt gerade 2. Das wird wahrscheinlich auch so bleiben, weil mein Hund, sag ich schon, mein Mann erlaubt mir keinen dritten. Aber ich fahre morgen wieder nach Rumänien, wo ich ja, wie Sie vielleicht schon wissen, es gab ja in der WDR-Mediathek eine Dokumentation über Rumäniens vergessene Hunde. Und ich fahre da so 3 bis 4 Mal im Jahr, je nachdem, immer wenn ich 3 bis 4 Tage frei habe, dorthin mit Sabine Peschke. Und wir versuchen, Hunde aus den Tötungsstationen zu holen und zu retten. Und das ist meine liebste, wirklich meine liebste Aufgabe.
Das ist wahrscheinlich auch oft nicht einfach, das mitzuerleben und sich darum zu kümmern. Ich möchte gerne kurz mal an den Strand wechseln. Ich habe, weil wir ja nicht nach Biarritz können, gedacht, ich bringe Biarritz ein wenig hier in die Dachlounge. Ich behaupte jetzt mal diese Muschel, also die Podcast-Hörerinnen und Hörer können es jetzt nicht sehen, es ist eine Bilderbuchmuschel, würde ich sagen, Handteller groß, noch mit Atlantikresten auf der rosa-beige-farbenen Hülle. Meine Schwester hat sie mir mitgebracht, tatsächlich aus Frankreich.
Ist die wirklich echt, ja?
Die ist wirklich echt.
Das weiß man ja heutzutage
ja,
alles nicht
mehr. Ja, sie ist wirklich echt.
Ist wirklich echt.
Und sie hat sie mir mitgebracht aus Frankreich und sie hat einen Ehrenplatz bei mir im Badezimmer. Mhm. Und ich bringe mir überhaupt auch gerne Muscheln mit, wenn ich irgendwo am Meer unterwegs bin. Sind Sie auch so eine Sammlerin?
Sammlerin an sich bin ich tatsächlich nicht. Und da wir in Andalusien, im Sommer immer in Andalusien sind, da gibt es, also da wo wir immer sind, sehr wenige. Also solche Muscheln gibt es da nicht. Da gibt es so Muschelreste, so halbe Muscheln, Viertelmuscheln. Irgendwie haben wir da kein Muschelglück. Und auch ansonsten bin ich tatsächlich keine große Sammlerin, weil ich mir auch immer denke, was machen unsere Söhne, wenn ich mal nicht mehr bin? Dann haben die ganzen Schränke voll mit meinen Andenken, die ich für mich wichtig fand. Was machen meine Jungs dann damit? Da müssen die ja echt in sich gehen und irgendwie einen Dachboden mieten, wo sie dann, ich glaube nicht, dass sie das alles wegschmeißen würden. Und dann hätten sie diesen Ballast, werden ihre Mutter nie los.
Ein bisschen solche Gedanken muss sich ja auch Hannah in ihrem Roman machen, Biarritz, denn dieser Roman dreht sich um eine Mutter-Tochter-Beziehung und die Mutter hat beginnende Demenz, muss ins Pflegeheim umziehen und da ist natürlich auch die Frage, welche Möbel nehme ich mit, was hat da überhaupt Platz, welche Gegenstände sind vielleicht noch wichtig und in ihrem Buch lösen Gegenstände auch immer bestimmte Erinnerungen aus und dann gehen wir in die Vergangenheit. Das Buch geht wie auch schon ihr Vorgängerroman Brunnenstraße wirklich ans Eingemachte. Es handelt wieder von ihrer eigenen Kindheit. In Brunnenstraße ging es ja um das Verhältnis zu ihrem Vater, wie sie sich auch schon als junger Teenager um ihn kümmern mussten, weil ihre Mutter als Krankenschwester eben Schichtdienst hatte. Und sie auch mit seinen Aggressionen auch ihnen gegenüber klarkommen mussten und dann mit ihrem Hass gegenüber ihrem Vater. Und dieses Buch ist nun also die Fortsetzung oder man könnte auch sagen die andere Hälfte der Geschichte, denn es geht um ihre Mutter. Es ist autofiktional, sagen sie. Also eine Mischung aus autobiografisch und fiktional. Wie groß ist denn da jeweils der Anteil?
Naja, wer die Brunnenstraße gelesen hat, wird ahnen, dass die Hanna eigentlich Andrea heißt.
Warum heißt sie nicht Andrea?
Ich habe so ein Problem mit dem Wort autobiografisch, weil ich immer das Gefühl habe, das beschreibt so eine 1-zu-1-Situation. Und ich denke dann immer, wenn ich mich zurückerinnere, ist es ja niemals 1-zu-1 so, wie es wirklich war. Es werden immer Verfremdungen hinzukommen. Es wird immer etwas anders in meiner Erinnerung sein, als es in Wirklichkeit war. Und hinzu kam, dass ich mich sehr gesträubt habe, dieses Buch zu schreiben. Ich bin quasi dem Wunsch meiner Leserinnen und Leser gefolgt, die mich danach, also auch auf den Lesereisen nach der Brunnenstraße fragten, warum hat sich denn die Mutter nicht um das Kind gekümmert? Wo war denn die Mutter während dieser ganzen Zeit? Und auch mein Lektor von Piper sagte, wir müssen irgendwie ein Buch über die Mutter schreiben, um zu verstehen, warum die Mutter sich tatsächlich so wenig gekümmert hat und so wenig anscheinendes Interesse an der Tochter, an den Nächten der Tochter mit dem Vater. Und so habe ich mich dann eben an dieses Buch gemacht und habe aber dann, um tatsächlich auch eine Beziehung zur Biografie meiner Mutter zu finden, eine Figur dazu erfunden. Mhm. Und deswegen ist es also die Marianne. Marianne, danke. Vielen Dank. Diese Frau ist quasi ein Bindeglied zwischen der Mutter und der Tochter.
Marianne, ja, die Freundin, die wiedergefunden wird, die kannten sich nämlich schon mal und nun ist die Mutter ja schon dement und Freundin findet sie wieder, eine wichtige Figur in diesem Roman. Ja, Sie haben gesagt, 3 Jahre, haben Sie mir vorhin gesagt, haben Sie an diesem Buch geschrieben, Biarritz. Warum ist Ihnen denn gerade dieses Buch so schwer gefallen? Mutter und Tochter, das ist ja immer eine schwierige Sache.
Ja, ich hatte gedacht, dass ich unsere Vergangenheit gut aufgearbeitet hätte, also die Verletzungen oder was ich meiner Mutter tatsächlich auch übel genommen hatte, viele Jahre meines Lebens, war, dass sie nie gefragt hat, was ich vorhin schon andeutete, wie die Nächte waren mit meinem Vater und dass ich ihr nicht erzählen konnte, dass ich manchmal als Kind darüber nachgedacht habe, wie meinen Vater quasi aus dem Weg schaffen kann, damit wir wieder schlafen können, damit wir wieder einfach wir beide sind und damit wir wieder glücklich sein können. Und diese Fantasien meines, also der kleinen Andrea, die haben mich so viele Jahre auch verfolgt und haben auch dazu geführt, dass ich mich dafür verurteilt habe und es mir viele Jahre schwer gefallen ist, mich anzunehmen und zu akzeptieren und auch zu lieben. Und sie hatte nie nachgefragt, weil ich auch glaube, dass sie das nicht ertragen hätte, zu hören, was in den Nächten passiert ist und was mir durch den Kopf gegangen ist. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, dass der einzige Weg, um meine Mutter zu verstehen, also ich hatte ungefähr 12 Versuche gemacht, dieses Buch zu schreiben. Ich wollte eine Liebeserklärung an meine Mutter schreiben. Ich wollte sie verteidigen und ich wollte sie in ein gutes Licht rücken. Und diese Liebeserklärungen sind jedes Mal brachial den Bach runtergegangen. Mein Lektor hat mich immer angerufen und hat gesagt, Andrea, das ist alles andere als eine Liebeserklärung. Da ist immer noch so ein Groll. Du musst den Groll irgendwie loswerden, sonst wird es ein völlig anderes Buch. Und ich war wirklich überrascht, weil ich dachte, ich hätte diese Beziehung gut verarbeitet und ich hätte zu der Liebe zu meiner Mutter zurückgefunden. Und habe dann angefangen, mich mit der Biografie meiner Mutter auseinanderzusetzen. Habe irgendwie verstanden, dass es mir nur möglich ist, meine Mutter zu verstehen, wenn ich wirklich vor Augen habe, wie ihre Kindheit war, wie ihr Leben war. Und da ist mir so vieles aufgegangen und ich habe irgendwie begriffen, dass meine Mutter gar nicht anders konnte, dass sie aus einer Generation des Schweigens stammte, wo eben nicht gesprochen wurde über Befindlichkeiten, wo nicht gefragt wurde, hast du Probleme, wie geht's dir? Dass sie im Grunde wirklich gar nichts dafür konnte, sondern generationenübergreifend das Verhalten ihrer Eltern übernommen hatte, das ich auch schon wieder im Begriff war zu übernehmen. Und als ich das bemerkt habe, ist so vieles in mir aufgebrochen und das war auch so traurig, also auch die Hilflosigkeit meiner Mutter zu sehen, dass dann der 13. Versuch, dieses Buch zu schreiben, glaube ich, jetzt ganz gut gelungen ist und tatsächlich durch das Schreiben auch eine ganz große Liebe zurückgekehrt ist, sodass ich manchmal, wenn ich was Schönes erlebe, denke, jetzt müsste ich Mama anrufen und dann fällt mir ein, dass sie gar nicht mehr lebt.
Ist es vielleicht auch deshalb erst möglich gewesen, über die Mutter zu schreiben, weil sie eben nicht mehr lebt? Das ist ja, glaube ich, schon auch eine Hemmung, die da ist, ne? Wenn die Person noch lebt. Oder hat das keine Rolle gespielt?
Ja, das war auch, als sie noch lebte, gar nicht in meinem Kopf, weil sie eben, genau wie mein Vater hatte Alzheimer und meine Mutter war schwerst dement. Und ich war irgendwie so traurig über den Verlust ihres Geistes, ihres Körpers, dass ich gar nicht daran gedacht habe, darüber zu schreiben, weil es mir so wehgetan hat. Das Problem in dem Pflegeheim war, also ich hatte sie aus München hierher geholt, nach Berlin, 2 Jahre war sie im Altenheim, in einem sehr schönen Altenheim, wo es ihr wirklich, glaube ich, auch gut ging. Und dann hatte sie so fürchterlichen Verfolgungswahn und wollte immer weglaufen. Und dann hat man mir nahegelegt, sie in die Pflegeabteilung zu geben, wo sie nie hin wollte. Also ich hatte ein furchtbar schlechtes Gewissen ihr gegenüber. Aber es war so, dass sie einfach keine Ruhe bekam und dass sie ununterbrochen auf der Flucht war. Und man fragte mich dann, das war, glaube ich, so auch das Schlimmste für mich, diese Frage, wollen Sie, dass wir Ihre Mutter in die Psychiatrie geben oder wollen Sie, dass wir sie sedieren? Denn im jetzigen Zustand wird sie hier, das schaffen wir nicht, dann können wir sie nicht behalten. Und dann dachte ich, naja, in die Psychiatrie, meine Mutter, das ist unvorstellbar, das geht überhaupt nicht. Also habe ich mich für die Sedierung entschieden, nicht wissend, was das bedeutet, nämlich, dass durch diese hohe Dosierung den alten Menschen alles genommen wird, was sie überhaupt noch konnten. Meine Mutter konnte nicht mehr gehen, nicht mehr sprechen, nicht mehr essen. Das einzige Wort, was sie noch wusste, war ja. Und das ist auch nicht rückgängig zu machen. Das war dann meine Mutter. Und ich war ja im Grunde genommen schuld. Und diese ganze, die Pflegesituation heutzutage hier in Deutschland, die Pflegesituation unserer alten Menschen, das macht mich fassungslos, dass wir keine anderen Möglichkeiten haben, unseren Eltern ein würdevolles, schönes Leben zu geben.
Da sprechen Sie bestimmt vielen aus der Seele. Ich würde vorschlagen, dass wir doch auch mal in Ihren Roman reinhören. Sie haben eine Szene vorbereitet, mitgebracht und die führt auch ins Pflegeheim. Und dann klären wir danach, warum dieses Buch denn eigentlich Biarritz heißt.
Ja. Inzwischen lief im Fernsehen ein Beitrag über die Dürre in Sachsen-Anhalt, aber man konnte nichts hören, weil jemand den Ton ausgestellt hatte. Die meisten Alten waren mittlerweile ohnehin eingeschlafen. Sie hingen in ihren Rollstühlen, vornübergebeugt oder den Kopf im Nacken, mit offenen Mündern und halb geöffneten Augen. Ich konnte das Weiße der Augäpfel sehen, als seien sie schon tot. Sie schnarchten und stöhnten und grunzten und husteten ab und zu den Schleim ab. Und ich musste wieder darüber nachdenken, dass dieser Anblick schon ein bisschen unwürdig war und dass sie die Vorstellung, mal so zu enden, sicher nicht gemocht hätten. Marianne war in den offenen Bereich gelaufen, um etwas Schokolade zu holen. Schokolade macht zwar nicht schöner, aber glücklich, hatte sie gesagt, meiner Mutter über ihr graues Haar gestreichelt und war losmarschiert. Beeindruckt sah ich ihr hinterher, wie sie aufrecht und flott an den Patienten in ihren Rollstühlen vorbeimarschierte. Meine Mutter schlief immer noch. Aus ihrem geöffneten Mund hing ein Speichelfaden. Sie hätte es gehasst, wenn sie sich selbst so gesehen hätte. Jemand hatte das Fenster geöffnet und warme Sommerluft wehte in den muffigen Saal. Schade, dass alle schliefen. Jetzt bekamen sie den schönen Sommertag draußen gar nicht mit. Eine alte Dame, die nicht wie die anderen schlief, beschwerte sich, dass es ihr im Nacken zöge, und eine Pflegerin schloss das Fenster wieder. Es wurde augenblicklich stickig. Und es roch wie immer ein wenig süßlich nach Alter und Verwesung. Ich erinnerte mich daran, wie ich die Beine meines Vaters mit Franz Brandwein hatte einreiben müssen. Der sollte die Durchblutung anregen. Im Rückblick völlig überflüssig. Das Einzige, was diese Prozedur bewirkte, war der Gestank nach Franz Brandwein, der jedem Winkel der Wohnung anhaftete, in den Gardinen hing, im Bettzeug, im Nachthemd meines Vaters und an seiner Haut, der einem den Atem raubte, wenn man nur die Tür aufmachte. Das war, wenn man, wie man vielleicht bemerkt hat, die Premiere. Ich habe das noch nie laut gelesen. Aber danke, dass Sie zugehört haben. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Lesen. Auf jeden Fall kriegt man da auch schon einen Eindruck. Sie schreiben in Ihrem Buch sehr schonungslos, aber auch sehr zärtlich über Ihre Mutter, wie ich finde. Ja, jetzt lassen Sie uns mal klären, warum heißt denn dieses Buch eigentlich Biarritz? Was ist das für ein Ort? Welche Bedeutung hatte der für Sie und Ihre Mutter?
Biarritz war wirklich der Sehnsuchtsort meiner Mutter. Sie war dort gewesen als ganz junge Krankenschwester. Sie hatte mit einer Freundin, die im Grunde genommen die junge Verkörperung der Marianne war, Geld zusammengespart, weil sie immer nach Frankreich wollte. Ich glaube, die waren beide 25 Jahre alt und sind dann gemeinsam nach Biarritz gefahren und haben dort ihre Ferien verbracht. Ich glaube, das war der einzige Urlaub, den meine Mutter jemals, bevor ich zur Welt kam, hatte. Und sie hat sich in diesen Ort verliebt. Und als mein Vater gestorben war, war die erste Idee meiner Mutter, mit mir zusammen nach Biarritz zu fahren, mir Biarritz zu zeigen. Da war ich 15 Jahre alt. Sie hatte dort einen Wohnwagen gemietet, also der da schon stand. Den konnte man so mieten und dann eben 3 Wochen darin wohnen. Das fand ich ganz irrsinnig schön, obwohl da unsere Beziehung schon ein wenig, vielleicht auch meiner Pubertät geschuldet, ein wenig schwierig war. Aber es war für uns beide irgendwie vielleicht auch ein bisschen eine kleine Feier, diese Reise, dass wir die Möglichkeit hatten, wieder zu uns zu finden und wieder zur Ruhe zu finden. Und ich hatte meine Mutter später, als ich schon gearbeitet habe, noch einmal nach Biarritz eingeladen. Und als ich das Buch schrieb, dachte ich, womit hätte ich meiner Mutter die größte Freude gemacht, wenn sie, als sie noch am Leben war, und ich dachte, wenn ich sie noch mal mit nach Biarritz genommen hätte, was uns leider nicht mehr gelungen ist. Und deswegen heißt das Buch Biarritz.
Ich habe mal nachgezählt, Frau Sawatzki. Biarritz ist ja bereits Ihr 9. Roman. Es gibt allein 5 Romane über die berühmte Buntschuh-Familie. Die Geschichten sind verfilmt worden mit Ihnen und Axel Milberg in den Hauptrollen. Es gibt mittlerweile, glaube ich, mehr Filme als Bücher.
Es gibt mittlerweile 9 Filme und wir arbeiten gerade am Buch für den 10.
Und jetzt also eben die beiden Bücher über Ihre Kindheit. Also Sie sind ja als Schauspielerin nicht gerade unterbeschäftigt. Warum hat Ihnen die Schauspielerei nicht genügt? Warum auch Romane? Warum das Schreiben?
Die Buntschuhs sind tatsächlich zu einer Art Lebensretter für mich geworden, oder wie soll ich sagen, die Retter meines weiblichen Stolzes, meiner Arbeit. Denn also ich war kurz vor meinem 50. Geburtstag und ich hatte davor ungefähr 4 Jahre schon große Probleme, überhaupt irgendwelche Aufträge zu bekommen, was die Schauspielerei betraf. Was sehr vielen meiner Kolleginnen so geht, also im Alter so ab 45 werden die Aufträge kontinuierlich weniger. Wahrscheinlich nicht nur im Schauspielberuf. Und das ist etwas, was ich sehr ärgerlich finde und sehr traurig, weil ich das Gefühl habe, dass wir Frauen in dem Alter eigentlich erst so richtig aufblühen und eigentlich erst so richtig auch zu unserer Gesellschaft beitragen können und Geschichten zu erzählen haben. Und ich habe also ständig aufs Telefon gestarrt und gewartet und es kam nichts. Und kurz vor meinem 50. Geburtstag bekam ich dann so merkwürdige Interviewanfragen, wo es dann darum ging, wie ich mich denn jetzt fühlen würde, weil ich ja jetzt schon 50 würde und das sei doch sicher nicht leicht, wie lange ich denn überhaupt noch arbeiten wollen würde, denn jetzt so langsam wäre es ja an der Zeit abzutreten. Und wie ich mit meinem Älterwerden umgehe, also es war alles ganz fürchterlich. Und dann dachte ich, im Grunde genommen müsste man jetzt eine Geschichte schreiben über eine Frau in meinem Alter und wie sie mit diesen Beleidigungen umgeht. Also eine Frau, die sich darüber hinwegsetzt und trotz allem, was ihr so im Weg steht, bei Gundula ist es hauptsächlich die Familie, dann ist es aber auch eben die Berufslosigkeit, die sie in ihren Augen wirklich auch demütigt, das Älterwerden. Und ich dachte mir, ich suche mir einfach ein alter Ego und schreibe eine Komödie über diese Frau. Dann brauchte ich natürlich noch so ein bisschen Stoff, um sich abzuarbeiten. Das wurde dann die Familie Bundschuh. Und so sind die Bundschuhs entstanden. Also eigentlich, ja, eigentlich war das ganz gut, diese Idee. Weil daraus wurde dann, dank Regina Ziegler, meiner Produzentin, die dann sagte, wir verfilmen das, bekam ich wieder was zu drehen. Also ich hatte das Buch geschrieben, ich bin auf Lesereise gegangen und ich hatte wieder Stoff zum Drehen. Und siehe da, obwohl ich immer älter werde, hat man mich wieder entdeckt.
Ein Akt der Selbstermächtigung. Ja. Ich möchte mit Ihnen noch über Bücher sprechen, denn in diesem Podcast geht es auch immer um Buchempfehlungen, was wir gerade lesen, was unsere Gäste gerade lesen, was wir gerne allen anderen, allen Hörern und Hörerinnen empfehlen möchten, aber auch uns gegenseitig. Und da bin ich natürlich ganz gespannt, was Sie mitgebracht haben.
Es gibt die Bücher von Alex Schulmann, vielleicht sagt Ihnen der Autor etwas. Das ist ein Autor, der hauptsächlich über seine Familie, über seine Mutter schreibt und über die Unfähigkeit, eine Beziehung zu seiner schwer an Alkoholsucht erkrankten Mutter aufzubauen, der über seine Brüder schreibt und eben über das Leid der Kinder und auch des Mannes, mit dieser ständigen Zurückweisung der Mutter zurechtzukommen. Das neueste Buch heißt Vergiss mich. Und der erste Roman, durch den ich auf Alex Schulmann aufmerksam geworden bin, heißt Die Überlebenden. Vielleicht kennen Sie die Bücher. Also sind unfassbar lesenswert und auch sehr tröstlich, gerade wenn man, wie viele von uns, vielleicht eine schwierige Kindheit hatte.
Vielen Dank für diesen Tipp. Ich habe mitgebracht Volker Kutscher, Westend, weil ich einfach dachte, das passt so perfekt hier an diesen Ort. Und ich weiß nicht, ob Sie die Romane gelesen haben, die Geschichten um Gerion Rath, die ja der Verfilmung Babylon Berlin zugrunde liegen. Ich persönlich lese ja schon ab und zu auch gerne mal Krimis, um mich zu entspannen. Und dazu gehören auch die Gerion Rath-Romane und die enden ja aber mit dem Jahr 1938. Die Reihe ist ja abgeschlossen, aber Volker Kutscher hat sich den Spaß gemacht und diese Geschichte noch weiter erzählt. Das ist mittlerweile der dritte Band. Es gibt ja noch Moabit Mitte und eben jetzt Westend. Und Kat Menschik illustriert diese Bände immer. Diese Geschichte spielt im Jahr 1973. Ein Geschichtsprofessor lädt sich den mittlerweile auch über 70-jährigen Gerion Rath zum Interview ein. Und es geht ja um die Geschichte der Polizei in der Zeit des Nationalsozialismus. Aber dann kommen eben persönliche Verstrickungen in der Nazi-Zeit und auch dann in der DDR später heraus. Und das ist eine schöne Spielerei, wie ich finde, wunderbar gestaltet, auch passend zu den 70er Jahren, wie ich finde. Ich musste da sofort an die alte braune Cord-Couch meiner Eltern damals denken, als ich Kind war.
Und braune Cordhosen.
Und braune Cordhosen, natürlich, hatte ich auch. Also das meine Empfehlung. Und die Büchertipps müssen Sie sich jetzt alle gar nicht notieren und merken. Die liefern wir natürlich dann in den Shownotes zu dem Podcast. Vielen Dank für dieses Gespräch. Es ist leider schon vorbei.
Viel zu schnell.
Ich hätte viel mehr auch über Hunde zum Beispiel mit Ihnen geredet.
Ja, über Rumänien.
Über Rumänien und den Hundeschutz und warum eigentlich Hunde und woher Ihre große Leidenschaft für Tiere kommt.
Mediathek WDR, unseren Dokumentarfilm. Rumäniens vergessene Hunde gucken, da wird alles erzählt.
Sitzen Sie schon an einem neuen Buch?
Nein, ich mache jetzt mal ein bisschen Pause, nachdem ich ja für das letzte 3 Jahre gebraucht habe und drehe erst mal. Und gehe auf Lesereise, Januar, Februar, weil ich vorher leider keine Zeit habe. Januar, Februar ist die große Lesereise in allen großen Städten. Und so lange muss Biarritz jetzt noch warten.
Ich habe es mir sogar notiert, am 19. Januar im Renaissance-Theater Berlin, am 27. Januar im Nikolaisaal in Potsdam. Vielen Dank und noch einen schönen Abend und hier weiter viel Spaß.
Vielen Dank.
Danke. Andrea Sawatzki und Nadine waren über den Dächern Berlins beim Podcast-Event von RBB24 Inforadio, das ja in diesem Jahr 30. Geburtstag feiert. Und ich kann sagen, ich kann mit Fug und Recht mitfeiern. Ich war am ersten Sendetag mit dabei als Reporter.
Wow. Na, ja. So lange schaffe ich noch nicht. Ich glaube, bei mir sind es jetzt, was haben wir jetzt, 2025? Doch, 10 Jahre sind es auf jeden Fall schon. Mehr als 10 Jahre eigentlich. Ja.
Okay, also ich kriege den Grauen Panther Award. Ja, wie wirkte sie denn?
Naja, also sehr offen, wie du auch schon vermutet hattest, also humorvoll und hat auch nach der Veranstaltung noch Fragen aus dem Publikum beantwortet, geduldig mit mir Fotos gemacht und hat dann auch noch ein paar Fragen beantwortet, als einzelne Zuhörerinnen oder Zuhörer auf sie zugekommen sind. Also hat sich da auch Zeit genommen, sympathisch.
Also nahbar. Auch sehr nahbar.
Nahbar.
Mhm. Das Buch Biarritz, ist das so ein Buch für Mütter und Töchter und für alle anderen?
Also natürlich ist es für Mütter und Töchter, gerade auch vielleicht für Frauen, die Mütter haben, einer ähnlichen Generation. Und es erzählt aber auch viel über die Verhältnisse in Pflegeheimen zum Beispiel heute. Denn Andreas Mutter, also Hannas Mutter, Hanna heißt die Figur ja im Roman, ist im Pflegeheim und es geht auch ein bisschen um die Zustände dort. Also es hat ziemlich viele Anknüpfungspunkte und ist auf jeden Fall ein sehr berührendes Buch, ohne rührend zu sein.
Und wie schreibt sie so?
Es ist einfach ein sehr schnörkelloser, klarer Stil. Und in diesem Buch lösen zum Beispiel Gegenstände in der Gegenwart immer so einen Erinnerungsschub aus. Das hat mir auch tatsächlich beim Lesen gut gefallen. Also es funktioniert schon gut, diese Rahmenhandlung im Pflegeheim der erwachsenen Tochter eben heute und dieses Eintauchen in die schwierige Zeit damals und dann aber auch diese Unmöglichkeit, diesen Mutter-Tochter-Konflikt zu lösen oder diese Versuche, das macht sie alles sehr gut nachvollziehbar.
Also fast schon wie im Film, wo es ja auch solche Rückblenden gibt. Das Buch Biarritz von Andrea Sawatzki ist bei Piper erschienen, hat 160 Seiten. Ja, wir kommen immer donnerstags mit was Neuem raus.
In der ARD Audiothek oder auf anderen Podcast-Plattformen. Und ihr könnt all die Büchertipps dieser Folge und auch der anderen Folge natürlich in unseren Shownotes finden und im Netz bei Radio 3 und RBB24 Inforadio.
Und die ARD-Audiothek ist ja im Grunde auch wie so ein gut sortiertes Bücherregal. Da könnt ihr auch mal stöbern. Da gibt es noch alte Folgen von uns und die ganz frischen, die dann immer neu dazukommen. Viel Spaß dabei. Ich sage tschüss, ich bin Stefan Auschwart.
Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Sounddesign und Technik Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB24 Inforadio.